mit uns beten. Herr, ich möchte dir danken, dass du gekommen bist, um Gebundene frei zu machen, um belasteten und beladenen Leuten das Joch zu brechen und Menschen in eine Freiheit reinzurufen, die sie frei atmen lässt. Und ich möchte dich jetzt für diejenigen bitten, die hier in diesem Gottesdienst sind, die sagen, das würde ich mir wünschen. Dass eine Last von meinem Herzen fällt. Dass eine Kette bricht. Dass ein Schatten weicht. Wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Amen. Unterwegs sein. Gemeinsam kommt man weiter. Ich habe mal vor Jahren ein Buch von Thomas Schirmacher gelesen, der sehr früh verstorbene FAZ-Herausgeber, wo er beschrieben hat, dass entgegen dem, was man so erwarten würde, es viele Situationen gibt, wo funktionierende kleine Gruppen viel besser agieren als agile, fitte Einzelpersonen. Ein Beispiel, das er erzählt, ist ein Feuer in einem Zentrum, also Urlaubszentrum, in dem es in der Haupthalle gebrannt hat. Diejenigen, die auf Gemeindefreizeiten gewesen sind, die kennen so dieses Setting, ne? Viele Häuser drumherum und in der Mitte gibt es dann irgendwie so das eine große Veranstaltungszentrum, wo alles Mögliche ist, so Gastronomie und Aufenthaltsorte und Anmeldungen und so. Da hat es also angefangen zu brennen. Bei diesem Brand sind ziemlich viele Leute zu Tode gekommen, damals in England. Und entgegen dem, was man so erwarten würde, war die Chance zu überleben für Familien wesentlich größer als für alleinstehende Männer. Man sollte meinen, dass ein kräftiger 20-jähriger Kerl schon irgendwie seinen Weg nach draußen findet. Thomas Schirmacher sagt, nein, das ist nicht so. Man hat diese Sache ziemlich gut untersuchen können, weil es davon Videoaufzeichnungen gab, wer sich wie verhalten hat, weil man lernen wollte, wie verhalten sich Leute in so Chaos- und Paniksituationen. Er sagt, was Leuten geholfen hat, ist, dass es eben Leute gab, die aufeinander geachtet haben. Also man war in der Lage, zu 4, zu 5, zu 6 sich auf was hinzuweisen und zu sagen, wir müssen in die Richtung. Oder ne, so anders, als wenn man eben alleine unterwegs ist und vielleicht sehr fähig ist und sehr fit ist. Aber mit anderen Leuten kommt man besser irgendwie durchs Chaos durch. Ich erzähle das mal so als Einstieg, weil es eigentlich sehr schön beschreibt. Familie ist natürlich immer so ein ganz spezielles Thema irgendwie so, aber es beschreibt ganz gut, dass es, wenn es um Gemeinschaft geht, gar nicht so sehr darum geht, dass wir uns mit lauter Gleichen umgeben. Es geht nicht darum, dass ich irgendwie als 36-jährige Frau gute Beziehungen habe zu 5 anderen Frauen irgendwie zwischen 32 und 40, sondern es geht irgendwie auch darum, dass wir irgendwie ein Spektrum von Leuten um uns haben, die uns eben wirklich manchmal den Weg weisen können. Die uns sagen können, wenn der Rauch kommt, da ist die Tür. Und manchmal ist es eher ein aufmerksamer 8-Jähriger, der das leistet, als die Leute, die genauso ticken wie ich, die vielleicht genauso abgelenkt waren von irgendwelchen Sachen, die da ablaufen und deswegen auf was anderes nicht achten. Gemeinschaft, wenn wir sie in der Bibel uns angucken, merken wir, ist ganz häufig ein Sammelsurium von Leuten, wo man sich ernsthaft fragt, wer hat die eigentlich zusammengestellt? Also wer hat die eigentlich irgendwie zusammengepackt? Wer hat die eigentlich ausgesucht? Es gibt eine Geschichte, an die ich nachher rangehe, die Jünger um Jesus herum, wo das so beschrieben wird, wo irgendwie auch beschrieben wird, wie die zusammenkommen und wohin das dann alles führt, so das Miteinander, was sie so schaffen. Aber bevor ich da reingehe, würde ich gerne 2 Aspekte erstmal rausgreifen. Nämlich einmal die Frage, gemeinsam kommt man weiter, welche Menschen brauche ich eigentlich um mich? Und ich glaube tatsächlich, das, was wir um uns herum brauchen, sind ganz verschiedene Leute. Wir brauchen Leute, die uns voraus sind, die einfach schon einen Schritt weiter sind oder 2 Schritte weiter sind. 5 Schritte weit, das ist immer schwierig. Aber so, dass man irgendwie sagt, so an denen kann ich mich irgendwie so ein bisschen, die geben mir eine Orientierung, die geben mir eine Idee, wo könnte es hingehen, was könnte der nächste Schritt sein, so könnte man es machen, so könnte man eine Lösung schaffen. So. Genauso ist es aber auch wichtig, dass wir Leute haben, die 1-2 Schritte hinter uns sind, denen wir eine Hilfe sind oder ein Gegenüber sind. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns nicht nur mit Leuten umgeben, die angenehm für uns sind. Ich finde, mit das Schlimmste, was einem Kind passieren kann, ist, dass es Zeit seines Lebens alles kriegt, was es will. Gruselige Erwachsene. Das ist bei Erwachsenen aber auch nicht anders. Also wenn wir nur die Leute um uns haben, die wir wollen, dann hat unser Herz keine Herausforderung. Hat unser Herz nichts, wonach es sich ausstrecken muss, wo es sagen muss, dich finde ich eigentlich unsympathisch, also das sagen wir ja hoffentlich so nicht, ne? Dich finde ich unsympathisch, aber ich werde mich jetzt darum bemühen, dir in Liebe zu begegnen oder irgendwie sowas. Aber die inneren Gespräche sollten manchmal so sein. Zu sagen, ich komme mit dir schlecht zurecht, aber ich will dich lieben. Ich will mein Herz für dich öffnen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir um uns herum Leute haben, die unsere Hilfe brauchen, so wie wir Leute haben, die uns helfen. Dass wir eingebunden sind in etwas, was komplex ist. Ein Teil davon ist, dass wir als Gemeinde immer wieder sagen, wir wollen, dass jeder in dieser Gemeinde sich jüngeren Leuten zuwendet. Und für die 80-Jährigen ist jünger anders definiert, in der Regel, als für die 18-Jährigen oder für die 8-Jährigen oder für die 38-Jährigen. Aber es ist gut, wenn jeder von uns irgendwie einen Blick hat, der sagt, wo sind Jüngere, für die ich ein gutes Gegenüber sein könnte. Und wirklich ein guter Impulsgeber sein könnte. Oder einfach jemanden mal in den Arm nimmt und sagt, schön, dass du da bist. Was immer das Level ist ja unterschiedlich, in dem wir uns irgendwie auch bewegen können und was uns gegeben ist, was wir Leuten sagen können und was wir ausdrücken können. Ich mag das Wort, von dem ich gar nicht so richtig weiß. Also Buddies trifft es so ein bisschen, ne? Aber so dieses Wort Kumpels. Ne? Also Kumpel. Ne? Es gibt diese schöne Szene, wo ein sehr geerdeter Freak aus Australien nach New York kommt und dort in eine Cocktailparty reingerät, wo die sich gegenseitig von ihren Psychiatern erzählen. Und seine Reaktion, also da reden wir nicht von Leuten, die wirklich psychisch krank sind und deswegen mit Psychiatern reden, sondern da in der Stelle war es eher so dieses High-Society-Ding, ist doch gut, wenn jeder irgendwie einen Berater hat, der ihn irgendwie immer mit irgendwelchen Fragen und so weiter. Ne? Und in die Reaktion dieses Australiers ist, habt ihr keine Kumpels? Das ist so die ganz simple Gegenfrage irgendwie so an der Stelle. Und ich mag diese Szene, weil sie schön was beschreibt von dem, was Gott sich, glaube ich, für uns wünscht. Und das ist ja was Doppeltes, nämlich zu sagen, ich wünsche mir Kumpels neben mir. Das kann ich aber ja gar nicht so richtig machen. Die spannende Herausforderung ist ja, ich möchte ein Kumpel sein. Da kann ich ja ran. An mein eigenes Herz komme ich ran. Wer von euch verheiratet ist, der weiß, dass das Herz des anderen ein unerklärlich Ding ist, da komme ich nicht ran. Aber mein eigenes Herz, da komme ich ran. Da kann ich dran arbeiten, da kann ich mich investieren, da kann ich unterwegs sein. Also welche Menschen sollten uns umgeben und welcher Mensch möchte ich sein? Und als ich drüber nachgedacht habe, zu sagen, so wie könnte man das in der Bibel irgendwie so ein Bild finden, was das irgendwie gut beschreibt, bin ich dann tatsächlich an dieser Stelle mal bei Jesus gelandet. Im Johannesevangelium in Kapitel 13, Vers 1, da heißt es, das Passafest stand bevor. Und das Passafest war für Jesus eine nicht so einfache Geschichte. Es war klar, dass so rund ums Passafest alles so ein bisschen hochkocht und alles irgendwie so ein bisschen besonders ist. Und hier heißt es, dass Jesus wusste, dass für ihn die Stunde gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Also weniger euphemistisch ausgedrückt, er wird sterben. Er hatte die Menschen, die in der Welt zu ihm gehörten, immer geliebt. Jetzt gab er ihnen einen letzten und äußersten Beweis seiner Liebe. Es ist die letzte Nacht vor seinem Tod und Jesus weiß das. Morgen wird er sterben. Ich möchte euch herausfordern, euch mal gedanklich damit zu beschäftigen, mit der Frage, morgen bin ich tot. Heute ist der 28., ne? Also am 29. bin ich tot. Mit wem möchte ich mich heute Abend umgeben? Mit wem wäre ich gerne heute Abend zusammen? Ist da jemand? Sind da vielleicht nur zwei Leute? Vielleicht nur eine Person? In der letzten Nacht, bevor Jesus gestorben ist, waren 12 Leute mit ihm zusammen. Er hatte 12 Leute, auf die er richtig Lust hatte, mit ihnen den letzten Abend zu verbringen. Toll. Toll, wenn man diese Leute hat. Und die Gegenfrage, die ich ja viel mehr beeinflussen kann, die viel mehr meine Frage ist, mit der ich mich beschäftigen muss, ist, wer würde mich eigentlich gerne bei sich haben wollen, wenn ich morgen tot bin? Gibt's das? Gibt's jemanden, dem ich so nah bin, dem ich so Kumpel gewesen bin, so Freund bin, so gegenüber bin, so verlässlich gegenüber bin, dass er mich gerne ein paar Stunden vor seinem Tod bei sich hätte? Ich finde die Frage im Zusammenhang mit Jesus total spannend, weil Jesus sich eigentlich diese Leute ja gebastelt hat. Also, die Jünger Jesu waren irgendwelche Leute. Und dieses irgendwelche, also wer mal im Neuen Testament die Lebensgeschichte Jesu gelesen hat, steht da viermal drin, der merkt ja, dass, also, wie soll ich das sagen, also mehr mit Wasser kochen als die, kann man nicht mit Wasser kochen, ja? Völlig normale Typen. Völlig normale Typen. Und wir würden von unserer Sicht, unserer kulturellen Sicht heute da sagen, etwas underperformen. Da ist irgendwie wenig Ausbildung im Hintergrund, da ist wenig irgendwie, wo man sagt, worauf baut Jesus da eigentlich auf, was bringen die denn ganz Besonderes mit oder irgendwie sowas? Keine Ahnung. Jesus ist mit ihnen 3 Jahre unterwegs und schafft es in diesen 3 Jahren mit diesen 12 Leuten eine Beziehung einzugehen, die so intensiv ist, so lebendig ist, so stark ist, dass er sie in der letzten Nacht vor seinem Tod bei sich haben möchte. Mich berührt das. Wenn wir Kleingruppen in der Gemeinde bilden, dann ist das ja natürlich eine ganz andere Geschichte. Also wir bilden ja keine halben Wohngemeinschaften, was die eigentlich hatten, ne? Die sind ja, die haben 24 Stunden irgendwie miteinander verbracht, 7 Tage die Woche und so weiter und so fort. Also da wird es auch irgendwelche Pausen gegeben haben, aber im Großen und Ganzen waren die ja irgendwie beieinander. Aber wir erleben das Geheimnis von Anfängen von so etwas, von Chancen, in was einzusteigen, von Beziehungen, indem wir uns eben darauf einlassen zu sagen, wir wollen einfach mal Zeit miteinander verbringen. Und nicht, weil du so besonders bist, sondern einfach, weil du da bist. Und jetzt versuchen wir es mal miteinander und gucken mal, wie sehr wir unsere Herzen voreinander öffnen können. Wie weit das so gehen könnte. Ich gehe mal einmal ins Lukas-Evangelium, Kapitel 22, dieselbe Situation, Vers 14 und 15. Als die Stunde gekommen war, das ist exakt dieselbe Passage wie gerade eben, als die Stunde gekommen war, also diese Nacht vor dem, vor Jesu Tod, setzte sich Jesus zu Tisch und die Apostel mit ihm, das waren diese 12. Er sagte, ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passa mal mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Das ist toll. Jesus hatte Leute um sich, sagt, das wollte ich unbedingt noch mit euch. War mir wichtig. Also wenn wir über Gemeinschaft reden, dann geht es nicht darum, dass man mal einen netten Abend miteinander hat, wobei mal ein netter Abend auch irgendwie dazu gehört, dass das mehr wachsen kann. Aber es geht eigentlich um so etwas. Es geht darum, dass wir ein Miteinander kreieren und dieses Miteinander wird bestimmt nicht das Miteinander einer 100-Mann-Gruppe sein oder was weiß ich wie groß, sondern dass wir ein Miteinander kreieren, in dem es möglich ist, dass jeder von uns zu einem Menschen wird, der Teil eines Miteinanders ist. Das belastbar etwas hervorbringt, was dann hilft, wenn Tage dunkel werden, wenn Tage hart werden, wenn Tage schwierig werden oder unmöglich. Ich gehe nochmal ins Johannesevangelium, Kapitel 13, Verse 34 und 35. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot, sagt Jesus zu seinen Leuten an diesem Abend. Ihr sollt einander lieben. Genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Er sagt, wisst ihr, ihr gehört zu mir. Und dass ihr zu mir gehört, das merkt man daran, wie ihr miteinander umgeht. Weil das, was wir miteinander gebastelt haben die letzten 3 Jahre, das hat was mit euch gemacht. Ihr seid andere Menschen geworden in diesen 3 Jahren. Und weil ihr andere Menschen geworden seid, seid ihr in der Lage, etwas miteinander zu leben, das das Wort Liebe trägt. Das ist ein großes Wort. Jesus sagt, liebt einander. Wir könnten jetzt viel darüber reden, was das heißt. Ein kleiner Aspekt davon ist mir immer wichtig. Einander lieben ist was ganz Konkretes. Einander lieben ist nicht so sehr ein warmes Gefühl. Einander lieben ist nicht so sehr dieses, den finde ich sympathisch oder die finde ich sympathisch, sondern wenn ich jemanden liebe, dann heißt das, dass ich diesem Menschen Gutes tue, indem ich ihm vergebe oder indem ich langmütig mit ihm umgehe oder indem ich mich ihm zuwende oder indem ich mein Herz ihm öffne oder was auch immer das ist. Liebe ist in der Bibel nicht so sehr so auf dieser Gefühlsebene angesetzt, sondern auf der Lebensebene. Deswegen kann er sagen, dass die Leute das sehen werden, weil das, was ihr tut, das spricht doch für sich. Die Leute werden sehen, dass ihr zu mir gehört, weil ihr so miteinander umgeht, wie ihr miteinander umgeht. Er sagt es 12 Leuten. Es gibt in der Bibel, in der Lebensgeschichte Jesu, Situationen, wo 120 Leute da waren. Es gibt Situationen, wo mehrere tausend Leute da waren. Er sagt es aber hier 12. Und ich glaube, dass das auch realistisch ist, dass es eine Überforderung meiner Seele und meines Herzens ist, zu sagen so, also Jesus hat gesagt, wir sollen einander lieben. Wie viele Christen gibt es auf dieser Welt? 1, wie viele Milliarden sind das irgendwie angeblich? Ne? Also jetzt lieben wir mal 1,7 Milliarden Menschen. Viel Spaß dabei. So, ne? Nein, natürlich nicht. Und wenn ihr mich fragt, wir sind auch nicht gefordert, dass wir hier in dieser Gemeinde jeder jeden liebt. Ja, also wenn ihr euch überfordern wollt, dann herzlich willkommen, aber nein. Ich würde sagen, nein. Aber wozu wir euch ermutigen wollen, wozu wir einander ermutigen wollen, ist darauf zu vertrauen, dass es ein Miteinander gibt, das wächst und in diesem Wachsen etwas entsteht, was hilft, dass ich Menschen gewinne und für Menschen zum Gewinn werde, dass ich in meiner letzten Nacht gute Leute um mich habe. Und das hat ja auch Auswirkungen dann für die Jahre davor. Wir müssen uns ja nicht auf die letzte Nacht konzentrieren. Es hat Auswirkungen auf alles davor. Gemeinsam kommt man weiter. Gemeinsam kommt man auch weiter mit dem eigenen Herzen. Gemeinsam kommt man weiter mit dem, was in uns lebt. Jeder von uns hat irgendwie mit inneren Dämonen zu tun. Mit Sätzen, die irgendwie ganz komisch sind, ganz schräg sind. Mit Vorstellungen, mit Bildern, mit irgendwelchen Sachen, die unser Herz nicht komplett klar auf der Reihe haben. Gemeinschaft ist der Ort, an dem das Schritt für Schritt für Schritt heil werden kann. Bis ich vielleicht irgendwann eines Tages in den Spiegel gucke und denke, doch, das hat Gott ganz gut hingekriegt. Das hat Gott ganz gut hingekriegt. Also mit 87 könnte man diesen Zustand vielleicht mal erreichen. Ich bete mit uns. Jesus, ich danke dir, dass du ein Freund bist, dass du Beziehungen startest und knüpfst und weiterführst. Ich danke dir, dass das, was du dir vorgestellt hast für Kirche, für das Miteinander der Leute, die zu dir gehören, dass das eben nicht irgendwie so eine One-Man-Geschichte ist, nicht ein Überleben des Fittesten. Und wir bitten dich, dass es dir gelingt in unserer Mitte, dass das, was wir miteinander leben, dass es hilft, dass unsere Herzen wachsen, dass wir zueinander wachsen, dass Menschen von uns profitieren und dass wir von Menschen profitieren, dass wir unsere Ängste ablegen, was so andere Leute angeht oder unsere Anspruchshaltung, die sagt, erstmal muss der oder die andere. Du kennst so die Hürden, die wir zu nehmen haben, die Schwellen, über die wir rüber müssen, Ängste, gegen die wir uns mal entscheiden müssen, Bequemlichkeiten, die wir ablegen müssen. Herr, wir bitten dich, komm und hilf uns. Komm, Heiliger Geist, geh an unser Herz ran, führ uns, leit uns, nimm uns an die Hand. Mach uns aufmerksam für Menschen. Aufmerksam einfach für Menschen. Öffne uns den Blick und öffne uns das Herz.